Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit unserem Eine Welt-Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin vom Nord-Süd-Forum. Ich freue mich sehr, dass heute drei sehr engagierte Personen da sind, und zwar die Bevi, der Dietmar und der Wolfgang. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke.
Ihr seid von AES. Das sollte genauer erklärt werden.
Ja, AES ist eine Kurzform für den langen Titel Arbeitskreis für Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung. Ganz kurz, wir sind 1969 gestartet, und zwar beim Evangelischen Kirchentag in Stuttgart, haben damals Adressen ausgetauscht und gesammelt zum Thema Entwicklungspolitik und haben dann ab 1970 die Adressen in Bayern zusammengenommen und einen Verein gegründet, rechtlich allerdings erst später im Jahr 1982. Aber wir haben Impulse bekommen schon in den 69 und 70er Jahren von Erhard Eppler, damals Entwicklungsminister, der in Nürnberg einen Kongress gehalten hat, Teilen und Leben. Und das war für uns das Stichwort, um zu sehen, es reicht nicht wie bisher Barmherzigkeit, diakonische und helferische Impulse zu geben, sondern wir wollten politisch arbeiten und auf Gerechtigkeit hinarbeiten. Und dadurch entstand auch der Begriff Selbstbesteuerung, weil wir den Eindruck hatten, das, was der Staat macht, reicht nicht aus, beziehungsweise ist falsch. Er zieht Steuern ein, aber auf Kosten der Länder der Dritten Welt. Und wir können das nicht ganz verhindern, aber wir können etwas zurückgeben, wenn wir Produkte von dort kaufen, die wir brauchen, sei es Rohstoffe, sei es landwirtschaftliche Produkte. Und so kam das zu dem Begriff, sich selber zu besteuern, damit wenigstens ein gewisser Ausgleich und ein glaubwürdiger Ausgleich geschaffen wird für die Entwicklungshilfe, die bis dahin so genannt wurde und eben zur Entwicklungspolitik geworden ist.
Mhm. Heißt, wenn ihr euch selbst besteuert, zieht ihr das dann, was ihr abgibt, dem Finanzamt ab oder wie läuft das?
Ja, es gab damals Versuche, in diese Richtung zu arbeiten. Das ist aber leider gescheitert. Das heißt, wir zahlen zusätzlich von unserem eigenen Einkommen her einen Prozentsatz für eben als Steuer. Jeder kann sich selber eintaxieren, 1-3% oder auch weniger, um auf diese Weise die Projekte, die wir dann finanzieren, dafür das Geld bereitzustellen.
Okay, und später kommen wir dann noch darauf, was ihr mit dem Geld macht, weil das geht sicher nicht ans Finanzamt an.
Richtig.
Genau, oder über die Spenden, aber das können wir später nochmal schauen. Also AES heißt Arbeitskreis Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung. Da fehlt jetzt noch ein bisschen zu Entwicklungspolitik. Wie sieht das denn aus?
Ja, die Grundlage für die ganze Entwicklung war ja, dass wir festgestellt haben, dass die Staaten erstens viel zu wenig tun und zweitens in den Entwicklungsetats Dinge verstecken, die nicht in unserem Sinne sind, zum Beispiel Militärhilfe oder Wirtschaftsförderung. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wie auch bei uns gearbeitet wird. Ich habe mich mal mit dem Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung beschäftigt und festgestellt, da werden zum Beispiel in diesem Etat 8,5 Milliarden werden ausgewiesen. Von diesen 8,5 Milliarden gehen etwa 4,1 Milliarden an bilaterale Hilfe. Es ist ausgesprochen schwierig festzustellen, wo das Geld denn landet. Man muss wirklich die Pressestelle anrufen, um zu erfahren, wie man in dem Etat rumklicken muss, um festzustellen, dass Wirtschaftsförderung betrieben wird. Beispielsweise wird China, das ein Schwellenland ist, das jede Menge exportiert und hohe Einnahmen hat und Gläubiger beispielsweise bei den Amerikanern in Höhe von 5,1 Billionen Dollar ist, wird mit fast 1 Milliarde gefördert. Und Indien zum Beispiel oder Afghanistan. In Afghanistan 2014 wurden in Afghanistan 500 Millionen, ich vermute heute sind es noch mehr, investiert. Das ist natürlich Support für diesen Krieg in Afghanistan. Und der jetzige jetzige Minister Müller hat ja schon beim Eintritt gesagt, Entwicklungspolitik ist sowas Ähnliches wie Militärpolitik, nur mit anderen Mitteln. Und sein Vorgänger sitzt konsequenterweise auch bei Rheinmetall im Vorstand.
Genau,
das war eine Rüstungsfirma.
Der Herr Niebel, Entwicklungshilfeminister, wie er sich auch immer genannt hat, abschaffen wollte und dann Minister dafür geworden ist.
Mhm. Um mal ein Beispiel zu bringen. Ich war nämlich persönlich in Äthiopien vor etwa 3 Jahren. Und Äthiopien war ja vorher ein sozialistischer Staat, dann gab es einen Umsturz und jetzt ist es eine westlich orientierte Militärdiktatur, die massiv von uns unterstützt wird. Die Amerikaner haben dort ihren größten Stützpunkt zur Infiltration und zur Beobachtung des westlichen Afrikas und lenken von dort aus die Drohnenangriffe. Und das Technische Hilfswerk supportet das, indem sie ein bisschen Brunnenbau betreiben und sagt, Brunnenbau ist ja grundsätzlich wichtig. Nur ist das von Äthiopien her gesehen nur eine Unterstützung, weil Äthiopien zum westlichen Militärbündnis gehört und von dort aus unterstützt werden soll. Und das ist keine grundsätzliche Hilfe, dass man da den Menschen vor Ort hilft, sondern einfach der strategische Grund, dass der Westen dort präsent ist, um das südliche Afrika zu kontrollieren und möglicherweise auch mit Waffen zu bedenken und mit Bomben zu bedenken.
Ich denke, das muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Und wir machen weiter mit den engagierten Leuten vom Arbeitskreis Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung. Waren einmal dabei, dass wir kurz gehört haben, warum sich der Arbeitskreis gegründet hat, die Organisation, und sind jetzt bei dem dicken Brocken Entwicklungspolitik. Da haben wir schon einiges gehört, aber da willst du, Wolfgang, noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, wenn man den Etat des Bundesministeriums vergleicht, mal zwischen 2014 und heute, da ist er um 30% gestiegen, also auf 8,5 Milliarden. Das hört sich ja erstmal ganz gut an.
Ja.
In Wirklichkeit ist die Steigerung natürlich darauf zurückzuführen, dass von dort aus auch Asylpolitik supported wird.
Das gehört, ist jetzt in der Kiste alles mit
drin. Das ist alles in der Kiste mit drin. Und das ist ja, jetzt könnte man über Asylpolitik auch ein bisschen was sagen. Das ist ja nicht Entwicklungshilfe, sondern da werden die westlichen Interventionen in Nordafrika, die Destabilisierung dieser Länder, im Grunde genommen benutzt, so könnte man das mal auf den Punkt bringen, um billige Arbeitskräfte für unser Sozialsystem zum Beispiel, für Krankenhäuser, für Altenheime und so weiter zu gewinnen. Das ist nicht nur ausgesprochen bigott, das ist auch ausgesprochen zynisch.
Mhm. Zynisch, denke ich, auch nochmal die Frage, wenn Firmen animiert werden sollen, in Ländern zu arbeiten und die da nicht die große Lust dazu haben, weil die Regierung vielleicht nicht richtig passt oder weil es Unruhen gibt, gibt es ja diesen Götterboten, den Hermes, und der soll das Glück bringen, heißt also ein Stichwort noch zu Entwicklungspolitik, wer was sagen will, zu dieser Hermes-Bürgschaft. Was hat das damit auf sich?
Ja, Hermes-Bürgschaften sind ja grundsätzlich dazu da, das Engagement der Firmen in schwierigen Ländern abzusichern. Das heißt, wenn da irgendwelche Umstürze oder was auch immer stattfinden oder die Länder zahlungsunfähig sind, dann bekommen die Firmen aus der Hermes-Bürgschaft ihr Geld zurück. Mhm. So einfach ist das.
Eine Versicherung gegen Risiken.
Genau. Mhm. Wobei das ja nicht grundsätzlich problematisch ist. Natürlich will ein Unternehmen auch Gewinne machen. Wir sind halt in Deutschland in einem sozial verbrämten Kapitalismus, aber immerhin Kapitalismus, und die Firmen wollen natürlich auch Geld verdienen. Mhm. Das kann man ja auch mit guten Sachen. Aber die wollen natürlich auch, dass ihre Risiken möglichst minimiert werden. Ne? Und das ist der Hintergrund für die ganzen Hermes-Wirtschaften. Das gilt ja nicht nur für Entwicklungsländer, sondern das gilt ja insgesamt, ne, für Exporte. Mhm. Hermes-Wirtschaften werden ja nicht nur für Entwicklungsländer gegeben.
Werde ich ein bisschen provozierend nochmal nachfragen. Der Minister Müller ist ja im Moment recht gut angesehen, weil er jetzt zum Beispiel seinem Kollegen vom Finanzministerium gesagt hat, die Steuern für fairen Kaffee und andere Sachen sollen runter. Also müsste man doch eigentlich sehr zufrieden mit ihm sein. Oder ist das auch bloß, was ist das?
Ja, wenn es durchgeht, wäre das nicht schlecht, obwohl es natürlich eine minimale Lücke ist. Das muss man natürlich sagen, denn der faire Handel bewegt sich also zwischen 0% und 5%, sodass es von daher keine großen Auswirkungen haben wird. Aber grundsätzlich wäre das gut. Nur hat er den schwarzen Peter einfach weitergegeben und zieht sich damit selber aus der Atmosphäre. Ich würde aber noch einen anderen Punkt nennen, was vom BMZ fragwürdig ist, dass nämlich zunehmend gerade im Rahmen von Afrika Hilfe sozusagen, von Afrika Hilfe, Firmen mit eingeschlossen werden. Die bekommen öffentliche Gelder. Konzerne können dann dort in Afrika an verschiedensten Punkten, sei es Landwirtschaft, sei es Industrie, sich niederlassen, investieren und bekommen dazu Gelder aus öffentlicher Hand. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, was dann gemacht wird. Das BMZ hat keine Kontrolle darüber. Oder es gibt auch entsprechende Fonds, die aufgelegt werden und die bezuschusst werden von öffentlicher Hand, sei es EU oder auch von der Bundesrepublik, und die auf diese Weise Gelder zwar wegfließen, aber nur zum Gewinn dieser Konzerne und der großen Firmen oder auch von Allianz oder von den verschiedensten Banken, Investment, Pensionsfonds, die davon profitieren. Und das läuft aber alles unter Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik.
Mache ich noch mal eine Frage dazu, weil im Moment sehr viel die Rede ist von diesen öffentlich-privaten Partnerschaften. Habe ich schon ein bisschen mit rausgehört, dass vieles über diese Form gemacht wird, dass Firmen das Angebot bekommen, mit Steuergeldern unterstützt, dann ihre Projekte oder ihre Maßnahmen durchführen. Wie steht ihr dazu, zu diesem Instrument?
Ja, ich halte es für sehr problematisch. Vielleicht kann man auch unseren Hörern einmal empfehlen, den Film Konzerne als Retter, das Geschäft mit der Entwicklungspolitik oder Süßes Gift. Das sind zwei Filme, die sehr deutlich aufzeigen, sehr detailliert aufzeigen, wie die Gelder verbraten werden und wer im Hintergrund steht. Und wenn man zum Beispiel beim BMZ dann nachfragt, wie ist es mit dem ATIF-Konzern?
ATIF ist?
Ist Afrika, das kann ich jetzt im Einzelnen nicht
Konzern,
sagen.
Okay. Ja.
Also eine öffentliche mit privater Kombination Hilfe, die investieren in Afrika, aber das dient letztlich zum Gewinn meineswegen von Pensionsfonds oder von der Allianz, die auf diese Weise ihre Gelder sicher anlegen oder vermeintlich sicher anlegen, weil ja notfalls der Hermes ja auch wieder zieht, wenn es sein muss. Und oder durch Landgrabbing Land aufkaufen oder Land pachten, was aber keineswegs zum Vorteil der Entwicklungsländer ist. Das weiß man, das ist aber ein anderes Thema, wie Leute vertrieben werden und so weiter, wie beste Ackerflächen in die Hände des Auslands gehen und keine Entwicklung für das eigene Land zulässt.
Okay, dann machen wir weiter mit unserem Eine Welt Report heute zu dem Bereich Selbstbesteuerung und Entwicklungszusammenarbeit. Zu dem Letzteren haben wir einiges gehört, aber Wolfgang, noch ein paar oder ein konkretes Beispiel.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel Mali, wo ja auch die Bundeswehr engagiert ist, mit UNO-Mandat. Jetzt muss man aber wissen, wie sich die Entwicklung in Mali dargestellt hat. Militärs aus Mali waren bei AFRICOM in Frankfurt zur Ausbildung. Die sind dann zurückgegangen nach Mali und haben den gewählten Präsidenten gestürzt. Und dann die Franzosen um Hilfe gerufen. Jetzt wissen wir, dass die Areva, also der französische Atomkonzern in Mali, nach Uran schürft.
Ja.
Und das wurde ja schon mal gesagt, wenn der Westen von Freiheitsrechten spricht, dann werden meistens Schürfrechte gemeint. Also Mali steht für Uran, Mali steht für Bauxit, also aus dem Aluminium hergestellt wird, und Mali steht auch für Gold. Jetzt ist es das Dumme an der ganzen Geschichte für die Einwohner dort, dass die Nomaden ausgerechnet dort ihre Weidegebiete haben, wo diese Rohstoffe liegen. Jetzt ist die entscheidende Frage, ist in Mali überhaupt eine Auseinandersetzung zwischen einem fundamentalistischen Islam und dem Westen im Gang, oder ist in Mali was ganz anderes im Gang, dass es da um Schürfrechte geht in erster Linie und der Islam quasi benutzt wird, um da zu intervenieren. Im Übrigen sind die Chinesen und die Russen auch in Mali, ne? Ja. Sonst wäre der Beschluss des Weltsicherheitsrats ja gar nicht zustande gekommen.
Ja.
Die haben auch ihre Interessen da. Also in dem Punkt ist das Land im Grunde genommen allen Interessen der entwickelten Länder ausgeliefert. Ne? Egal, ob der Westen, Russland, China, ne? Darum geht es dann.
Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, um einfach immer zu fordern, wirklich genauer hinzusehen. Das Problem dabei ist aber, dass wir darüber in den Medien bei uns einfach Falsches oder nichts hören. Seht ihr das auch so, dass da einfach
ganz
solche
eindeutig
Hintergrundinformationen einfach fehlen? Ist das auch ein Teil von der Arbeit von Aktion Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung? Also,
also muss man schon sagen, wir sind ja mit dem Anspruch gestartet und er besteht auch weiterhin, politisch zu sein. Ich möchte nur ein Projekt nennen, das in diese Richtung zielt. Wir unterstützen seit mehreren Jahren das Institut Südwind für Ökonomie und für Ökologie. Mhm. Südwind gibt regelmäßig Grundinformationen raus über die einzelnen Länder, über die Arbeitsbedingungen, über die Zusammenhänge. Und das halten wir für sehr wichtig, weil damit Informationen kommt, die sonst in der Tagespresse überhaupt nicht erscheint. Und wenn wir so etwas unterstützen, und zwar permanent, ist das eine wichtige Aufgabe, die wir wirklich als politische Aufgabe sehen.
Ja, das heißt, dass also so intensive Forschungsarbeit, das kann man nicht einfach so nebenher machen.
Das geht nicht von Ehrenamtlichen, dazu braucht man Fachleute.
Und die müssen davon leben, die vor Ort entsprechend recherchieren können. Und das kostet
und
Geld.
Das kostet Geld und wir zahlen da, soweit ich auswendig weiß, etwa 500 Euro immer wieder dazu. Und das ist eine wichtige Investition, die neben anderen Projekten, die wir begleiten, natürlich vor Ort sehr wichtig sind.
Und Südwind wird man einfach googeln oder was man sonst hat und unter Südwind.
Institut Südwind.
Dann macht es
für Ökologie und rein. Ökonomie.
Genau. Mhm. Und da sind die ganzen Forschungsergebnisse, denke ich, dann auch abrufbar.
Ne? Jederzeit, ja.
Wir haben jetzt die grundsätzlichen Fragen geklärt. Gucken wir mal ein bisschen, Baby, dass du noch mal deine ganz persönlichen Erfahrungen auch mitmachst, dass wir jetzt von dieser Metaebene nochmal auf die konkrete Ebene kommen. Und wir haben gehört, ein Teil ist also die Unterstützung von Informationsarbeit. Und der andere große Teil ist, die Menschen in Asien, Afrika, Lateinamerika partnerschaftlich zu unterstützen. Fangst einfach mal an und schauen wir mal, wie wir dann die Runde erweitern.
Ja, wie bin ich zum AIS gekommen? Durch meinen Partner, der aus Senegal kommt und dessen Landsleute einen Verein gegründet haben, um die Projekte in ihrem Heimatland durchzuführen. Und wir sind eines Tages auf den AIS gestoßen, dass er so kleine Basisprojekte unterstützt. Und vom ersten Tag an hat der AIS uns nicht nur toll unterstützt, auch mit Klugheit und Ratschlag begleitet. Wir haben durch die Hilfe des AIS damals ein Berufsbildungszentrum in dem Heimatort meines Partners gründen können. AIS hat damals das erste Jahr die Lehre bezahlt. Und anschließend habe ich mich entschlossen, dem AIS auch beizutreten, denn ich habe gesehen, wie gut die Arbeit ist. Unter anderem war, bevor der AIS unterstützt hat, auch der Sohn von Dietmar in dem Heimatort meines Partners und hat das alles vor Ort gesehen. Also da ist ein direkter Kontakt zu den Basisprojekten vorhanden. Der AIS kennt über Bekannte, über Diakone, über Entwicklungshelfer viele Regionen auf der Welt direkt und hat eben sich sehr gut ein Bild machen können und hat uns sehr gut geholfen. Und ich habe mich vor ungefähr 15 Jahren dem AIS auch angeschlossen und arbeite seither eben auch für diesen Verein mit wachsender Leidenschaft.
Ich habe im Kopf behalten einmal Basisprojekte und direkte Kontakte. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Beispiel für eure Arbeit. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher dazu da hören. Also es ist nicht sozusagen ein großer Konzern, der Projekte abwickelt, sondern der spezielle Bedarf geht auf diese Basisprojekte und es ist ganz wichtig, dass der direkte Kontakt da ist. Ist das richtig?
Ja, zum Beispiel. Wir hören von Menschen, die dort arbeiten, von Entwicklungshelfern, egal aus welcher Richtung, hören wir, dass bestimmte Projekte förderungswürdig sind. Beispielsweise in den Dörfern sollen Schuster unterstützt werden, die eine Nähmaschine brauchen. Dann unterstützen wir das, aber mit Zuschüssen. Die müssen selber auch was dazu geben und wir geben auch einen Zuschuss. Dann kann dieses Dorf, kann dieser Schuster eine Nähmaschine anschaffen und die Bevölkerung dort mit seinen Schuhen und Taschen und so weiter beliefern. Das große Problem ist natürlich, dass diese Leute auch in Konkurrenz stehen zu den Billigprodukten, die aus Asien da reinfließen. Ja. Und im Grunde genommen das kontraproduktiv ist, dass diese Billigprodukte mit der handwerklichen Struktur in diesen Ländern konkurrieren. Eigentlich müssten wir diese Handwerker in viel größerem Maß unterstützen, weil es auch mehr Leute beschäftigt sind. Das ist zum Beispiel ein Thema. Und vielleicht noch einen kurzen Hinweis darauf, Wir arbeiten hundertprozentig ehrenamtlich. Wir haben etwa so zwischen 70 und 100.000 Euro im Jahr zu verteilen an verschiedene Projekte. Und 0% geht in Verwaltung oder so Organisationsstrukturen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und das ganze Geld fließt zu 100% in die einzelnen Projekte.
Ist ein Teil. Was du schon gesagt hast, also ich denke, dass das Problem ist dann, dass man manchmal machtlos ist. Man unterstützt Handwerker und dann kommt von auswärts kommen die Billigprodukte, sei es Klamotten oder Schuhe oder. Ach, das ist dann schon ein stressiges Thema, aber dann gehört die Öffentlichkeitsarbeit auch mit dazu und sich in die Politik einzumischen. Andere Ergänzungen, damit man es nochmal konkreter ein bisschen sieht?
Ja, vielleicht, wie es angefangen hat, gleich Anfang der 70er Jahre hatten wir Kontakt mit einem Entwicklungshelfer, der uns jetzt auch interviewt, Heinz Schulze, in Peru ja, damals. Und der hat uns die ersten Projekte vermittelt vor Ort. Und wir sind dem nachgegangen und haben damals im Norden von Peru, es war eine der ersten Aktionen, die Wiederansiedlung von Lamas organisiert. Er hat es organisiert, beziehungsweise mit dem Bürgermeister damals vor Ort und den Bewohnern. Und wir haben da mitfinanziert. Und das ist so ein typisches Beispiel. Es sind immer persönliche Kontakte, die dazu helfen, das Projekt auszuwählen, beziehungsweise auch kritisch zu begleiten, sodass man genaue Rückmeldungen bekommt. Und das ist sehr wichtig. Wir müssen sagen, dass wir so gut wie kein Projekt in den 50 Jahren eigentlich wirklich in den Sand gesetzt haben. Es gab einmal ein Projekt mit Zaire, damals nannte sich es uns Zaire, Kongo. Und da gab es so den Versuch, Maschinen, gebrauchte Maschinen nach Afrika zu schicken. Und da sind die Container nie angekommen, beziehungsweise unterwegs schon irgendwo ausgeraubt worden. Aber das war eigentlich das einzige Projekt, wo wir sagen müssen, da hat es nicht funktioniert, obwohl direkt ein Zairer mit von der Partie war. Aber ansonsten haben wir sehr viele Kontakte mit Ausländern, die in Deutschland leben, die eventuell permanent hier leben oder kurzfristig hier leben und für ihr eigenes Land, für ihre eigene Heimat die Kontakte gepflegt haben und da weiterarbeiten, um dem Land zu helfen. Und da können wir direkte Kontakte pflegen und unterstützen.
Bleiben wir nochmal bei dem Thema, weil ich denke, das ist also wichtig, sich das konkret vorzustellen. Von dir, Bebe, noch was?
Ja, ich kann nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Die Arbeit, wie der AIS, die Selbsthilfegruppe aus Senegal unterstützt hat, war fantastisch. Es waren strategische Hilfen, mit denen unter anderem größere Hilfen dann an Land gezogen werden konnten. Und ich habe das Beispiel der Berufsschule genannt, dass der AIS geholfen hat zu gründen. Diese Berufsschule hat mit 30 Schülern angefangen. Heute sind es fast 300 Schüler aus dem ganzen Flusstal des Senegal. Und diese kleine strategische Hilfe, die der AIS gegeben hat, es ist eine große, tolle Blume daraus entstanden, eine tolle Pflanze, die weiter wächst. Und die jungen Leute in dieser Region, die sehr im Sahel sehr weit weg entfernt ist von allen großen Infrastrukturen, diesen jungen Leuten eine Perspektive gibt, dadurch, dass sie dort einen Beruf lernen können und im Land bleiben können und dort eine Existenz. Das hat der AIS uns bauen geholfen.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Ich bin mal ein bisschen böse und weiß, dass immer die Fragen kommen, warum muss man das von hier alles unterstützen? Die Länder dort haben doch selbst so viel Geld und weil die Politik so chaotisch ist oder korrupt ist, sollen die das nicht selbst machen? Ich weiß, dass das eine böse Frage ist, aber ihr seid jetzt dran, nochmal da Antwort zu geben, weil das kommt immer wieder, dieses Argument, denke ich.
Das Argument ist natürlich nicht aus der Luft gegriffen, denn die Korruption ist einfach unendlich groß. Und der kann man eigentlich nur begegnen, indem man wirklich direkte Kontakte mit der Bevölkerung hat, an der Basis. Und das ist für uns ein Grund, eben Großprojekte, bis auf ganz geringe Ausnahmen, wenn es an Infrastrukturen geht, maximal seinen Sinn haben. Aber in der Regel sind diese Großprojekte, die Staaten finanzieren oder Firmen und Konzerne finanzieren, sind ungeeignet. Da muss zwangsläufig die Korruption ins Spiel kommen, während wir an der Basis unsere Projekte, wir geben vielleicht durchschnittlich für ein Projekt vielleicht 3.000 bis 5.000. Es kann verlängert werden, im nächsten Jahr vielleicht nochmal einen weiteren Zuschuss geben. Aber das sind keine Summen, die zur Veruntreuung neigen. Und wir sorgen auch dafür, dass wirklich die Leute, die es bekommen oder mitnehmen, meistens ist so, dass jemand es mitnimmt, der direkt hinfährt, um auf diese Weise das zu verhindern. Bisher kann ich nur sagen, haben wir es gut verhindern können und versuchen, auf diese Weise weiterzuarbeiten.
Ich kann dazu noch sagen, dass es sogar gelungen ist, in dem Fall in Senegal, durch die Hilfen, die der IS gegeben hat, vor Ort, die Migranten, die hier den Verein haben und die Projekte in Senegal, die haben dadurch die Hilfe des Staates anziehen können. Dieses Berufsschulzentrum wurde dann vom Staat übernommen und der Staat hat es dann weiter gefördert, schickt die Lehrer. Der Staat hat das aufgegriffen und dann, das heißt, mit diesen Hilfen, die der IS gegeben hat, haben die lokalen Bevölkerung, haben gegenüber ihren eigenen Autoritäten und dem Staat tatsächlich etwas in der Hand, mit dem sie zur Kooperation mehr oder weniger zwingen können.
Ja, dasselbe gilt also auch für ein Projekt, das wir im Moment gerade wieder unterstützen für Peru im Rahmen der Frauenarbeit. Die Frauen auf dem Dorf, die in der Textilbranche, würde man hier sagen, aber die natürlich ganz einfach noch ihre alten Muster, ihre Möglichkeiten sehen, das wieder zu beleben, das ist möglich und da gibt es auch Unterstützung durchaus vom Staat, aber die Frauen müssen erst einmal gefördert werden, dass sie überhaupt diese Anträge stellen können, dass sie sich darum kümmern können und eine gewisse Selbstständigkeit erlangen. Und dazu gibt es natürlich vom Staat keine Gelder, sondern da geben wir zum Beispiel eine Starthilfe, sodass dann es auch möglich ist, dass die Frauen dann auch Zuschüsse bekommen oder Ähnliches vom Bürgerhaushalt. Da die Anträge zu stellen ist ähnlich, dann gibt der Staat durchaus. Es ist nicht so, dass die Staaten da völlig blau sind, aber sie haben großes Potenzial, dass auf diese Weise genutzt werden kann. Und wenn wir das fördern, dann halte ich das für einen ganz wichtigen Punkt.
Dazu, also mir stellt es immer die Haare auf, inzwischen bei dem Begriff Hilfe zur Selbsthilfe, weil da wird jeder Schmarrn darüber verkauft. Aber es ist ein Slogan, der eingängig ist. Bei den beiden Beispielen haben wir gehört, dass das also mal so genannt werden darf. Aber ich habe auch gehört, dass es dann nicht um diese Selbsthilfe für irgendwas geht, sondern was sind dann die Aspekte, die bei euch wichtig sind? Ist das Menschenrechte einhalten? Sind das die neuen sogenannten SDGs? Sind das Verwirklichung, Empowerment? Wie könnt ihr das beschreiben? Welche Begriffe ihr lieber habt als nachhaltige Entwicklung und Hilfe zur Selbsthilfe? Was steckt da so dahinter?
Also ich würde sagen, Solidarität ist einer der Hauptpunkte. Und das geht natürlich sowohl auf Menschenrechte, wir haben auch zwischendurch Anwälte bezahlt in Südamerika für Landlose, die selbst das Geld dazu nicht hatten und in Schwierigkeiten kamen. Oder natürlich auch im Bereich der Ökologie, des Klimawandels, wo wir sagen, da ist dringend Solidarität notwendig und die können wir bis zum gewissen Grad leisten. Natürlich nur an der Basis und mit wenigen Leuten, aber wir halten das für wichtiger als die großtönenden Worte von Nachhaltigkeit und Ökologie, wie es dann bei Politikern erscheint.
Nun ist natürlich nicht jede staatliche Entwicklungspolitik überflüssig. Das Problem, das die Staaten haben, ist, sie müssen sich an die offiziellen Strukturen der Nehmerstaaten halten.
Ja.
Und die sind halt in weiten Teilen korrupt,
sodass
man nicht mehr kontrollieren kann, wo das Geld landet und welche Projekte unterstützt werden oder ob überhaupt Projekte unterstützt werden. Deshalb wäre es vielleicht auch für die staatliche Entwicklungshilfe oder die Entwicklungspolitik sinnvoll, mehr basisorientiert zu arbeiten, damit man besser nachvollziehen kann, wo das Geld in welchen Projekten, in welchem Ausmaß landet. Das ist natürlich schwierig. Das muss runtergebrochen werden auf viele einzelne Personen, die konkret vor Ort arbeiten. Und das muss runtergebrochen werden auf viele einzelne Projekte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den berechtigten Einwand der Nehmerstaaten dann, ihr mischt euch in unsere Politik ein und bestimmt, wo unsere Politik langgehen soll. Das muss man auch als Problem sehen. So gesehen ist das eine Politik und eine Arbeit, sowohl für die staatliche Entwicklungspolitik als auch für uns, die einfach einen langen Atem braucht. Da kann man nicht glauben, dass morgen gleich die Dinge sich geändert haben, ja. Und das ist natürlich gut, wenn wir dabei unterstützt würden, ne? dass wir den langen Atem weiter behalten.
Zum langen Atmen gehört auch, dass man ein bisschen Musik hat und wieder Luft schöpfen kann. Machen wir wieder ein bisschen Musik. Ja, und wir machen weiter mit unserem Eine Welt-Report aus München. Heute mit der BW, mit dem Dietmar und Wolfgang von der Aktion Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung. Vorher ist ein Stichwort genannt worden, Unterstützung, dass die Menschen Mittel zu Hause abrufen können. Da ein Lieblingsprojekt sozusagen von mir im Regenwald in Peru, wo weiß, dass auch von IS unterstützt worden ist. Dort gibt es dieses Instrument Bürgerhaushalt, wo also organisierte Menschen, das ist wie eine Ausschreibung vom Staat, wo man sich auf Projekte bewerben kann, auf öffentliche Mittel. Bei uns heißt es Bürgerhaushalt und hier will das auch niemand so richtig, auch in München nicht, weil das ist zu viel Demokratie für viele. Und da war das Problem, dass einfache Leute nicht wissen, wie man das macht, weil das also ein blöder Antrag ist. Und da war die Unterstützung von euch, vom AES, unheimlich wichtig, die Indigenen in den Dorfgemeinschaften auszubilden. Das war mit dem Comic noch dazu, 8.000 und noch was Euro, glaube ich. Und jetzt kam die Rückmeldung, dass sie öffentliche Mittel in 2017 für 200.000 Euro umgesetzt haben. Für die Sachen, die Gesundheit, Abwasser, Wasser und sowas. Das wollte ich einfach nochmal dazu. Also das ist sozusagen eine strategische Hilfe, was du auch am Beispiel Berufsschule oder Frauenförderung, ich denke, das ist ein wichtiges Kriterium, was man einfach nochmal so deutlich machen muss.
Vielleicht müsste man noch ergänzen, dass unsere Mitglieder ja nicht nur aktiv sind, indem sie bestimmte Projekte eruieren, bezuschussen, sondern dass vor Ort auch einiges andere läuft. Also ich kann es nur jetzt hier von Lindau sagen, wo ich für den fairen Handel zuständig bin und für eine Politfilmreihe, wo wir natürlich versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen für Veränderung. Und das gelingt in kleinem Maße und ist eine politische Arbeit, die aber auf die Dauer sehr wirksam sein kann und wo wir hoffen, dass das auch seine Früchte trägt und wir da inzwischen doch einen ganz guten Kreis haben von Bürgern, die inzwischen wissen, dass es sinnvoller ist, soweit es geht, fairen Handel zu betreiben und von Produkten des fairen Handels zu leben und eben gleichzeitig auch politisch aktiv zu sein. Mhm.
Also ich habe zum Beispiel mal folgende Erfahrung gemacht. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert und habe meine Freunde und Bekannten eingeladen und habe dann gesagt, und wenn ihr mir was schenken wollt, dann macht doch eine Spende an den AES für Entwicklungspolitik. Das war so meine persönliche Werbeaktion für unseren Verein. Und ich könnte mir vorstellen, und auch, dass diese Sendung dazu beiträgt, dass Menschen interessiert werden und möglicherweise Kontakt zu uns aufnehmen, um sich ein bisschen zu engagieren. Und vielleicht auch in ihrem Freundeskreis Werbung zu betreiben, sodass sich das Netzwerk vergrößern kann.
Mhm. Ja, ich denke, das ist auch das geheime Curriculum. Deswegen ist die Sendung ja auch kurz vor Weihnachten, damit einfach die Leute, die vor Weihnachten denken, was tue ich mit meinem nicht vorhandenen Weihnachtsgeld oder was ich noch kriege, was kann ich sinnvoll machen. Also ich denke, das ist eine gute Geschichte.
Zum Thema Engagieren würde ich gerne, zum Stichwort Engagieren würde ich gerne noch sagen, die Arbeit im AES besteht eben darin, dass man die Projekte, die an uns herangetragen werden, evaluiert, Kontakt aufnimmt mit den Antragstellern, eventuell hinfährt oder telefoniert. Und zweimal im Jahr versammelt sich die Aktiven des AES und beraten dann gemeinsam über die Anträge. Und ich finde diese Arbeit hoch interessant, spannend, bewegend, informativ. Ich könnte mir nichts Interessanteres vorstellen, als auf diese Art zu reisen, überall hin in die Welt, in die, in die Dörfer, in die Bergregionen, in die entlegenen Regionen, auch in die Städte, in die großen Ballungszentren, wo auch jede Menge Probleme sind. Man lernt so viel über das, was auf der Welt überall ist. Ich brauche keine Zeitung zu lesen.
Aber ihr seid kein Reisebüro und auch kein Abenteuer-Urlaubbüro.
Nein,
also das muss man ein bisschen genauer erklären.
Man lernt viel und hat Einblick, den man eben sonst nicht erhält. Mhm. Nur durch persönliche Kontakte, aber man kann nicht überall sein. Also diese Arbeit für mich persönlich ist sehr, sehr befriedigend, motivierend. Ja. Ich mache sie sehr gerne.
Vielleicht, um einen falschen Zungenschlag zu vermeiden. Wir benutzen nicht die Gelder des AES, um unsere Urlaubsreisen zu finanzieren.
Klar, das ist
aber wenn jemand Interesse an diesen Ländern hat und reist, dann ist er sozusagen auch so eine Art Botschafter und jemand, der herausfinden kann, ob es in diesen Ländern irgendwelche Projekte gibt, zum Beispiel, die unterstützungswürdig sind. Ich bin zum Beispiel ein Wüstenfan. Ich bin mit Freunden immer durch alle Wüsten Nordafrikas gefahren, ist ja jetzt schwierig. Und habe immer Interesse daran gehabt, wie leben die Leute und gibt es irgendwelche Möglichkeiten zu schauen, dass wir möglicherweise irgendwelche Unterstützungen liefern können. Ne?
Aber nur für...
Auf eigene Kosten bin ich natürlich hingereist.
Nicht? Und nur für die Leute, die bei AES aktiv sind, weil sonst kann man ja nicht einfach sagen, hallo, ich will da hin und wo gibt es eine billige Unterkunft? So geht es nicht. Ne?
Das war vielleicht missverständlich, was ich gesagt habe. Mit dem Hinfahren und dem persönlichen Kontakt meine ich zum Beispiel, der AES ist gekommen nach München, hat sich die einige Mitglieder sind gekommen zu einer Veranstaltung, den die Leute aus Senegal gemacht haben, um die Projekte vorzustellen. Damals ist ein erster Kontakt entstanden, weil die Leute sind gekommen, um sich das anzusehen und den persönlichen Kontakt, also sind nach München gekommen. Muss ich jetzt sagen, oder? Also Reisen, mit dem Reisen habe ich jetzt keine Fernreisen gemacht.
Ja, gut, auch, muss man nochmal sagen. Ich denke, AES ist keine Einzelgruppe, sondern ein Netzwerk. Da wäre nochmal wichtig, also die Erfahrung von anderen, die Kontakte zu anderen Gruppen, wie sieht es damit aus?
Ja, AES war auch beteiligt beim Entstehen des Bayerischen Eine-Welt-Netzwerkes. Und wir sind auch weiterhin natürlich Mitglied, waren eine der ersten, die da Mitglied geworden sind, weil wir meinen, dass der Kontakt mit den anderen entwicklungspolitischen Gruppen insgesamt in Bayern natürlich speziell, aber in ganz Deutschland sehr wichtig ist. Und wir profitieren auch von diesen Kontakten, wenn zum Beispiel eine Gruppe, die in Berlin sitzt und gleichzeitig in Kamerun arbeitet und einen Antrag an uns stellt, dann profitieren wir davon, dass die uns genaue Beschreibung geben können von den Projekten, die eingereicht werden und wir überprüfen können, beziehungsweise auch die Prüfung an andere Gruppen weitergeben können, die hier geeignet sind und die sich vor Ort sehr gut auskennen. Also insofern, gerade mit Äthiopien und Eritrea gibt es schon seit vielen Jahren solche Zusammenarbeit und mit vielen anderen Gruppen innerhalb Deutschlands und darüber hinaus auch in der ganzen Welt.
Ich habe gesagt, also es ist gut und wichtig, sich bei euch zu engagieren. Wenn Leute Interesse haben, wie können denn die Kontakt aufnehmen? Was ist dazu zu tun?
Ja, als erstes würde ich aufs Internet verweisen. Mhm. Sie können also jederzeit unter www.aes-ev.de googeln und werden also Näheres erfahren. Und Sie können natürlich auch anrufen unter der Nummer 08382 4090 66 und sich näher erkundigen oder sich direkt treffen mit Freunden von uns aus München oder Nürnberg oder Hildpolstein. Also je nachdem, wir sind ja ein bayernweiter Verein und freuen uns über jegliche Mitarbeiter und Interesse, auch kritisches Interesse, wenn sie Projekte haben, von denen sie hören, die sind ungeeignet, dass wir so etwas auch bekannt machen und umgekehrt positive Projekte mit unterstützen wollen.
Prima, danke schön. Das Einfachste ist also einfach klicken, AES, das findet jeder auf der Tastatur und dann kommt man schon weiter. Ganz herzlichen Dank für eure Bereitschaft und weiterhin alles Gute und dass sich viele melden, weil es ist wichtig. Ne? Dankeschön.
Danke. Ebenfalls vielen Dank fürs Interview.
Und noch ein paar Veranstaltungshinweise. Freitag, 19.10., 19 Uhr im Eine-Welthaus. Kriminelle Energie, Großmeister der Korruption in Lateinamerika und ihre Projekte. weil der korrumpierende Chef des großen Bauunternehmens Odebrecht in Peru vor einem brasilianischen Gericht seine Haut retten will, so gut es noch geht, redet er. Er beschreibt die Mechanismen einer unfassbaren Korruptionsserie, deren Gewinner die Firma und Politiker mehrerer Länder sind. Großprojekte wie Urwaldtrassen und Megastaudämme werden auf Kosten der Umwelt und der Menschen durchgesetzt. Ein enthüllender Blick hinter die Kulissen. Der Trost, jetzt muss und kann es an die Ursachen gehen. Donnerstag, 25.10., 19 Uhr. Auch eine Welthaus, Energie auf dem Holzweg, Ressourcenplünderung und Raubbau in Südamerika. Der Rohstoffhunger in den reichen Ländern der Welt scheint unersättlich. Am Beispiel von 4 Produkten aus 4 Ländern zeigt sich allerdings, dass es hier wie dort Bevölkerungsgruppen gibt, die nicht mehr hinnehmen wollen, dass ihre Belange und die der Umwelt Profitinteressen geopfert werden. Kohle aus Kolumbien, Erdöl, Ecuador, Palmöl für Biodiesel, Peru und Zuckerrohr für Ethanol, Brasilien, bedeuten für einige nur Kohle, für andere soziale Konflikte und die Frage nach Tank oder Teller. Mittwoch, 31.10., 20 Uhr, eine Welthaus. High Energy, Ana Lu und Chavez in Konzert. Bei diesem musikalischen Fest dreht sich alles um Energie. Man braucht sie zum Leben und zum Wirtschaften. Ob Sonne, Wasser, Feuer oder die Probleme mit den nicht erneuerbaren wie Erdöl, Gas und Kohle. Es wurden und werden Lieder und Texte darüber geschrieben. Traditionelles und Neues, vor allem aus Südamerika, sowie selbst komponiertes, mit freudigen oder sozialkritischen Texten. Das wird ein energischer und schöner Abend. Mit Kraft und mit Wärme. Lad deine Batterien auf. Bei all diesen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Spenden aber sehr erwünscht. Die Veranstalter sind der Lateinamerika-Arbeitskreis und AK München Aschaninka des Nord-Süd-Forums. Und wir sind am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Heinz Schulze. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Tina Baginski.